Unterdrückung der Frau war sicher eines dieser Themen, weil, und das muss man ja auch immer sagen, unter diesen ganzen Dingen, die wir unterdrücken, da liegt ja unsere wahre Kraft, liegt ja darunter. Und ich sage gerade jetzt in der weiblichen Energie, dieses Verbundensein mit den eigenen Emotionen, dieses Verbundensein mit der eigenen Essenz, eben, wir können daraus gebären, Kinder, aber auch Projekte, Ideen, Visionen. Und einfach diese Kraft, glaube ich, birgt eine Gefahr, die immer bewusst war, die immer bis zu einem gewissen Grad sichtbar und spürbar war. Und ich glaube, da lag eben ganz viel drinnen, das zu unterdrücken.
Herzlich willkommen, liebe Götter und liebe Göttinnen, hier bei Undomestiziert, dem Podcast von und mit Nadine Kulis. Für alle, die sich fragen, ob sie artgerecht gehalten werden.
Zu Gast habe ich Sarah Donko und sie macht etwas, also ich habe ihre Arbeit kennengelernt auf Mallorca. Sie ist Somatic Practitioner, aber sie macht auch etwas, das nennt sich Spinal Attunement. Und ganz ehrlich, ich habe sie auf Mallorca kennengelernt. Ich war ja dieses Jahr eingeladen als Speakerin und ich habe dort auch einen Workshop gegeben auf der Body, Mind and Soul Convention. Und da sind natürlich sehr viele unterschiedliche Leute aus den Bereichen von Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Gesundheitswissen zusammengekommen. Und man konnte den ganzen Tag auch Workshops besuchen und sich immer wieder auch informieren. Dort auf der Bühne gab es ja verschiedene Talks. Und da habe ich Sarah kennengelernt und sie hat mir von ihrer Arbeit erzählt. Und man hat so also ein bisschen, also man hat ja unheimlich viele Leute dort kennengelernt und auch Techniken, von denen man noch nie gehört hat. Und das war auch wirklich eine Erfahrung. Also das war schon auch teilweise ein bisschen skurril. Ich sag's euch, ich komme hier nicht so aus der Esoterik-Szene. Also ich interessiere mich für diese ganzen Mythen und Feminismus und was das alles mit uns macht. Aber ja, ab einer gewissen Stelle bin ich dann auch draußen. Und dementsprechend habe ich mir die Workshops auch zusammengestellt. Und dann habe ich mich für einen Workshop angemeldet, der war, da ging es um Face Reading, wie man dann lernt, Gesichter zu lesen. Das fand ich dann irgendwie auch irgendwie ganz, ganz spannend. Und dann habe ich Sarah kennengelernt. Sarah erzählt mir von ihrer Arbeit. Und das war, fand ich dann so aufregend, dass ich gedacht habe, nee, das sage ich jetzt ab mit dem Face Reading. Ich gehe jetzt mal zu dieser Sarah. Und dann hatten wir auch, ja, ich sag's jetzt mal ganz ungünstige Bedingungen, weil dann war gerade so ein bisschen chaotische Situation. Wir konnten nicht in den richtigen Raum gehen, in den wir reingehen wollten. Und dann mussten wir erstmal den Raum umbauen und dann mussten wir dann auch an der Tür rumfrickeln. Also eigentlich waren die Situationen nicht unbedingt optimal. Und dann habe ich innerlich schon gedacht, ach, ob das bei mir so funktioniert, ne? Und ich bin eigentlich auch nicht so der Typ, der meditieren kann und sich lange auf sich selbst konzentriert. Bin so hibbelig, ne? Und ich hab's nicht so ganz so mit langen Affirmationen oder Meditationen. Aber egal, ich fand das trotzdem irgendwie spannend und habe mich dann da rein begeben. Wir waren auch eine sehr kleine Gruppe. Und da ging es dann los, unterstützt mit Musik, sind wir erstmal so in so einen Atemflow gekommen. Und wie gesagt, ich tue mich da sonst recht schwer, aber in dem Fall, auch wahrscheinlich auch unterstützt durch die Gruppe, ging das so ein bisschen, ach, ist man da ganz gut reingekommen. Dann lief da die Musik dazu und Sarah und ihre Kollegin hat einen gut da reingeführt. Und ich sag jetzt nochmal, ich war ein bisschen skeptisch, weil was die Sarah mir davor erzählt hat, was da alles passiert und wie dieser Stress gelöst wird oder wie man dann die Traumata kommt, ich fand das alles ein bisschen strange, aber ich war halt, wie gesagt, sehr neugierig und dann habe ich so ein- und ausgeatmet und ach, es war dann auch ganz entspannt und dann ist Sarah so rumgegangen und ich weiß nicht, sie hat mich so an einer Stelle berührt, auch nur ganz sanft, ne? Bin dann, oh Gott, ich habe da echt gespürt, wie auf einmal so eine Welle von, ich weiß nicht, was das war, so Trauer, so eine Traurigkeit und oh, es ist irgendwie alles in mir hochgekommen. Ich habe mir gedacht, Nadine, bitte, das darf jetzt nicht wahr sein. Jetzt fängst du auch noch hier an zu heulen. Ich bin bin ja auch ein Verfechter davon, Gefühle rauszulassen, ne? Ist auch wichtig. Und das muss auch sein, aber in dem Moment war mir das so unangenehm, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Es kam da wirklich so, uff. Und ich dachte so, ach du Scheiße, bitte nicht. Und dann habe ich so ein bisschen, komm, Nadine, atme mal wieder ein bisschen ein, beruhig dich mal. Was war das denn jetzt? So unglaublich. Naja, um die Geschichte dann nochmal abzukürzen. Also Sarah ist dann nochmal rumgekommen und hat dann wieder so einen leichten Punkt berührt und mir dann auch die Frage gestellt oder reingeflüstert so, was siehst du? Und es hört sich komisch, also es fast kostet mich ein bisschen Überwindung, das jetzt hier so in das Mikrofon hineinzusprechen, weil ich weiß, wie absurd es sich anhört, aber in dem Moment habe ich den Schmerz meiner Mutter gespürt, als ihre Mutter sie hat abtreiben wollen. Ich weiß, das hört sich absurd an, aber ich habe dann in die Augen meiner Großmutter geguckt in dem Moment und ich bin fast durchgedreht. Es war so furchtbar für mich. Ich habe so angefangen, ich musste echt so heulen. Schrecklich! Oh! Und es war so, also das hat mir wirklich echt gezeigt, ich kann ja gar nicht sagen, wie ich verstanden, wie geht das? Und vor allen Dingen dieses ganze Mutter-Kind-Thema, auch mit im Bezug auf Matriarchatsforschung, die Beschäftigung mit den Göttinnen und mit der Mutterlinie, das ist ja so ein Thema, das beschäftigt mich schon so lange. Ich habe ja auch selber eine Tochter. Ich habe diesen Ahnenaltar bei mir stehen. Und ich habe so ein Thema mit meiner Mutter, das stimmt. Ja. Also wir beide, wir sind wie, also es gibt jedes Mal einen Catfight zwischen uns. Das ist meine Mutter, die möchte Aufmerksamkeit oder Bestätigung für ihre Taten, die sie gemacht hat als Hausfrau, wie sie sich aufgeopfert hat und was sie alles für uns getan hat, für uns Kinder. Und ich möchte, wie alle Kinder im Grunde genommen gesehen werden. Ich will, dass sie das anerkennt und unterbewusst, das, was ich dort mache und dass das nicht nur Spinnerei ist und dass die Augen gerollt werden und dass ich ja eigentlich als Mutter ganz andere Dinge hätte, um die ich mich kümmern sollte als das. Und da ist ja immer so ein Konflikt. Und das ist, seitdem ich denken kann. Und in dem Moment, da war das fast, als ob das sich so aufgelöst hat. Ja? Und ich bin fast geneigt zu sagen, dass ich jetzt doch sehr viel liebevoller mit meiner Mutter bin. Für eine kurze Zeit hat sich das auch. Man kommt doch dann sehr schnell wieder ins alte Fahrwasser. Aber ich habe Dinge einfach nochmal anders verstanden. Da hat sich wirklich etwas gelöst. Und auch wenn nochmal die Wut hochkommt in mir, wenn ich zum Beispiel sage, ah, Mama, also dann und dann bin ich auf so einer Lesung, das wird ganz großartig und da kommen die und die Gäste und es ist international und Andrea Petkovic kommt auch aus New York angeflogen und freue mich schon. Und wenn sie dann mich wieder so ein bisschen mitleidig anguckt und sagt, naja, ich hoffe, da kommt überhaupt jemand. Und dann muss ich kurz mal ein- und ausatmen, denke an die Situation und denke, komm, es ist alles gut. Ist alles gut. Ich sehe da viele Dinge doch gelassener. Und es hat mir auch gezeigt, dass da vielleicht Themen in uns sind, an die wir so gar nicht rankommen. Wir laufen auf Autopilot die ganze Zeit. Und das hat mich darüber nachdenken lassen, was wir alles auch in uns drin tragen seit Generationen. Und jetzt komme ich auch endlich, schlag mal den Bogen, denn ich werde mit Sarah gleich über all diese Themen sprechen und auch wie wenig artgerecht wir eigentlich leben, dass eigentlich jeder von uns trägt ein Trauma in sich. Zwangsläufig, ja, auch wenn wir denken, es ist eigentlich alles gut, wir hatten auch eine tolle Kindheit, aber wir sind so stark auch mit dem, was unsere Urahnen erlebt haben, verbunden. Es ist auch wichtig, sich auch nochmal deutlich zu machen, dass in fast allen alten, ursprünglichen Religionen bzw. indigenen Kulturen, die wir ja auch einmal hatten, also die Germanen hatten ja auch ihre Schamanen und ihre Wölvers, da war Ahnenarbeit, war einfach Teil der Kultur. Und das ist uns so abhanden gekommen, dass wir uns mit dem verbinden, wer wir einmal waren und was dort geschehen ist. Und dass wir das so abgeknipst haben, dass da auf einmal jetzt nur noch der Tod ist das Ende und entweder der ist jetzt im Himmel oder in der Hölle, je nachdem, wie dann abgerechnet wird später mit dem Vater Gott, der da ordentlich Liste geführt hat mit unseren Sünden. Und das hat mir das alles nochmal vor Augen geführt. Dann haben wir über viele andere Themen noch gesprochen, gleich über zum Beispiel die Hexenwunde, was wir Frauen eigentlich alles noch in uns tragen, wie schwierig es ist, gerade für Frauen in die Sichtbarkeit zu gehen, weil wir jahrhundertelang eigentlich uns unauffällig verhalten mussten. Da ging es um Leben und Tod. Und das sind einfach sehr, sehr spannende Themen. Ich freue mich da wirklich jetzt gleich mit Sarah drüber zu sprechen. Ja, aber erstmal geht es um was anderes. Geht's um was anderes.
Und hier ist sie, die Göttin der Woche.
Für mich ist gerade die Göttin der Woche eine Kinofigur, weil jetzt ist ja gerade jetzt laufen ja gerade diese ganzen märchenhaften Filme, sind ja in der Vorweihnachtszeit, beziehungsweise jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, ist eigentlich Weihnachten schon fast vorbei. Aber es ist die Zeit, wo die ganzen Märchen- und Fantasyfilme laufen. Und es läuft gerade mit viel Tamtam Wicked. Und das ist so eine Art Vorgeschichte vom Wizard of Oz, Zauberer von Oz. Und mir persönlich liegt diese Geschichte so nah. Und ich habe den Film mit meiner Tochter geguckt und ich habe einfach das Bedürfnis, diese Hexe einmal kurz in Szene zu setzen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt die Göttin ist oder einer Göttin entspricht. Trotzdem möchte ich gerne hier mal die Gelegenheit nutzen, um auf eine Sache aufmerksam zu machen. Und zwar haben wir diese beiden Hexen, die dort eine Rolle spielen. The Wicked Witch of the West, das ist quasi die Böse. Und es ist Glinda und Glinda ist die gute Hexe. Und diese beiden Hexen und diese ganzen Geschichten drumherum sind eigentlich die Kopfgeburten von Frank L. Baum. Oder war es L. Frank Baum? Nee, es ist L. Frank Baum. Und er hat diese Geschichten geschrieben zu dem Zauberer von Oz. Er hat sich diese Geschichte ausgedacht und viele andere Geschichten, die alle in dieser Zauberwelt spielen und die inspiriert sind von vielen Mythen. Soweit, so gut. Da ist er nicht der Erste. Es gibt ja auch Tolkien und Herr der Ringe etc. und noch viele andere, die irgendwas mit Mythen gemacht haben, die neu adaptiert haben. Hier spielen aber weibliche Wesen die Hauptrolle. Wie kann das sein? Was ist der Hintergrund? Und da möchte ich unbedingt jetzt nochmal darauf aufmerksam machen, dass dieser Schriftsteller der Schwiegersohn ist von Matilda Joycelyn Gage. Bevor ihr jetzt völlig in den Wahnsinn geratet, weil ich jetzt hier nur so ein Name-Dropping mache mit L. Frank Baum und Wicked Witch of the West und Glinda und Wizard of Oz, und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Matilda Joycelyn Gage vor langer Zeit, ich kann dir gar nicht sagen genau wann, ja, also ist schon über 100 Jahre her, also gehörte auf jeden Fall zu der gebildeteren Schicht in den USA. Und hatte Zugang zu viel Wissen, und unter anderem muss man sich vorstellen, dass so diese ersten Einwanderer in den USA auch Connections hatten oder Bezugspunkte zu indigenen Bevölkerung. Und sie war völlig fasziniert von den Irokesen. Und sie hat sich gesagt, wie kann das sein, dass dort die Frauen einen viel höheren Stellenwert haben und wir hier uns rumärgern müssen über Besitz und Wahlrecht und viel weniger Rechte haben und den Männern unterstellt sind. Und dann hat sie sich sehr intensiv mit Religionen und Staat auseinandergesetzt und wirklich im Detail mal radikal analysiert, wie es so weit kommen konnte, dass Religionen, beziehungsweise diese monotheistischen Religionen, und in dem Fall das ist das Christentum, die Frauen so entwertet hat. So, ich sage das jetzt einfach auch mal bewusst so, weil im Gegenzug, was sie dort gesehen hat, war das eine völlige Entwertung. Und sie hat sich eingesetzt für Frauen, nicht nur eingesetzt für Frauenrechte, Organisationen gegründet, Bücher geschrieben, Sie war Patriarchatskritikerin der ersten Stunde. Übrigens ist nach ihr auch der Matilda-Effekt benannt, aber auf den will ich jetzt hier gar nicht eingehen. Das dauert hier alles viel zu lang. Aber jetzt kommt der Clou. Sie hat halt auch bei Frank L. Baum im Haus gewohnt. Und das war halt einfach ein Typ, der war eigentlich Hühnerfarmer. Und dann war er halt verheiratet mit ihrer Tochter und als Unternehmer so ein bisschen, ja, nicht besonders erfolgreich. Und er war aber wirklich großartig darin, ihren Enkelkindern, also seinen Kindern, diese fantastischen Geschichten zu erzählen. Also er hat ein großes Storytelling-Talent. Und die beiden, also Herr Baum, ja, L. Frank Baum und Matilda, haben wohl abends immer zusammengesessen und sie hat ihn mit ihrem ganzen mythologischen Wissen gefüttert, auch rund um Göttin und auch Hexenverfolgung. Matilda Jocelyn Cage hat sich extrem mit dem Thema Hexenverfolgung und Hexenhammer befasst und hat ihm im Grunde genommen das sehr mit inspiriert. Und sie war es auch, die ihm gesagt hat, du, diese Geschichten, die sind so großartig, wie du deine mein Wissen nutzt und es mit deiner Fantasie mischst und du so etwas Großartiges draus machst, du musst Bücher schreiben. Und ich finde, das ist auch schon eine Leistung zu einem Zeitpunkt, wo, ich würde mal sagen, viele Schwiegermütter eher daran interessiert sind oder waren, dass der Mann der Versorger ist, der Familie, und dass er sich besser auf seine Hühnerfarm konzentrieren soll. Sie hat ihn ermutigt, diese Bücher zu schreiben. Und das hat er auch getan. Und der Zauberer von Oz ist ein mega Erfolg geworden am Broadway. Und der Rest ist Geschichte. Also kaum jemand, der den Zauberer von Oz nicht kennt und diese fantastische Adoption dann in Technicolor, die schon, also auch schon fast 100 Jahre alt ist. Und jetzt gibt es halt nochmal diese Neuauflage, und ich habe es mir auch angeguckt, und ich muss auch sagen, das ist schon spannend, wie diese Themen hier auch nochmal aufgegriffen worden sind. Insbesondere auch sind, also ihr müsst euch selber angucken, aber es geht auch schon darum, wie der Staat Menschen manipuliert, also der große Zauberer, der mit seiner riesigen Maske sagt, ja, ich muss halt Eindruck schinden, sonst nimmt mich keiner ernst. Und diese der Protagonist, der so ein Outcast ist, ja, diese Elphaba heißt sie, glaube ich, in dem, also diese böse Hexe, oder die dann die Hexe des Westens wird, oder noch die Vorgeschichte, bevor sie böse wurde. Da wird wirklich gezeigt, wieso wird sie überhaupt als böse dargestellt? Und es wird gezeigt, wie kann es sein, dass sie hat alle Chancen der Welt, sie wird gefördert in dieser Schule, wo sie als Outcast landet, aber sie hat wahnsinnig faszinierende Talente als Hexe. Und sie wird gefördert, aber mit dem Hintergedanken, dass man ihre Kräfte nutzen will. Und am Ende steht sie vor der Entscheidung, komm auf unsere Seite und werd Herrscherin mit uns über dieses Land, oder flieg raus aus dem System. Ja, also wir kennen ja diesen Konflikt. Ja, wie authentisch möchtest du sein? Willst du hier mitspielen? Dann musst du aber vielleicht auch deine Seele verkaufen, oder du fliegst raus. Also im Grunde genommen sind viele Themen hier mit aufgenommen worden. Ich finde, das lohnt sich insofern, sich diesen Film auch nochmal anzugucken, obwohl es auch manchmal echt seine Längen hat, ne? Und auch sehr viel, schon ein bisschen kitschig da auch teilweise agiert wird, oder ein paar flache, ein bisschen Grundstorys, ein bisschen flach. Aber im Hinblick auf das, was Matilda Jocelyn Cage geschrieben hat in ihrem Buch Women, Church and State und wie wir manipuliert werden und was im Grunde genommen uns immer wieder auch in so einer großen Hypnose da vorgeführt wird und wie wir das durchbrechen können, das ist schon ganz gut dargestellt. Jetzt habe ich mal wieder in Rage geredet. Und ich versuche es doch immer kurz zu halten. Also, meine Göttin der Woche sind sicherlich zwei. Und es sind einmal die beiden wilden Hexen von The Wizard of Oz und natürlich the one and only Matilda Jocelyn Cage. So, jetzt spanne ich euch wirklich nicht mehr länger auf die Folter. Es geht jetzt los. Ich habe das Interview mit Sarah Donko mit Zoom aufgezeichnet, wie immer. Und ich möchte euch allerdings noch ganz, ganz, ganz schnell bitten, euch in meinen Newsletter einzutragen, denn ich gebe im Januar einen kleinen Manifestations-Workshop auf Basis des Inanna-Mythos. Und den habe ich schon gegeben im Dezember für die internationale Plattform New Mind Start in Englisch und mit internationalem Publikum. Und ich würde es gerne für meine Community machen. Und es wird ein kleiner Mini-Gratis-Workshop sein. Und es gibt auch einen kleinen Inanna-Download dazu. Das wird auf jeden Fall der Kunstdruck werden. Und ich hoffe, ich schaffe das auch noch, ein kleines Workbook dazu zu machen. In jedem Fall gibt es noch ein kleines Begrüßungsgoodie fürs neue Jahr 2025. Ja, und ich freue mich natürlich auch immer wieder auf Feedback bezüglich der Sendungen und werde euch dann jetzt auch nochmal mit dem Newsletter natürlich dann auch danach nochmal auf dem Laufenden halten, was es da alles gibt. Nur schnell, nur noch ganz, ganz, ganz schnell vorab. Es wird im neuen Jahr ein paar Dinge geben, auf die ihr euch freuen könnt. Ich werde einen Vortrag halten auf dem Event Matriarchy for Future in Holland. Ich werde eine Lesung halten auf der Leipziger Buchmesse und zur feministischen Buchwoche in Köln. Und wir machen eine Midsommernachts-Matronen-Party am Tempel. Das muss ich unbedingt noch loswerden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr euch auf den Newsletter anmeldet, damit ihr das alles nicht verpasst. Denn 2025 wird auf jeden Fall bombastisch. So, jetzt immer genug. Quatschi Quatsch. Es geht los mit Sarah und mir. Habt Spaß. Bis später.
Sarah, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist mit mir zu sprechen, weil wir haben uns auf Mallorca getroffen, auf der Body, Mind and Soul, wo du ja bei der nächsten Body, Mind and Soul auch als Speakerin sein wirst. Und bei der letzten war ich die Speakerin. Und wir haben uns dort kennengelernt, weil du dort einen Workshop gegeben hast. Und der hat mich total umgehauen. Ich werde dazu noch was in der Ankündigung noch was dazu sagen. Mal gucken, wie viel ich traue, mich zu erwähnen, ja, so was da alles passiert ist. Aber
wir sprechen über Emotionen heute. Also.
Ja, das war schon eine krasse Erfahrung. Und es hat mir echt nochmal die Augen geöffnet dafür, was wir an Themen auch von Generationen vorher mit uns tragen, über die wir uns manchmal gar nicht so bewusst sind. Und das habe ich durch deine Arbeit kennengelernt. Und weil das natürlich auch ein Thema ist, was sich mit matriarchaler Spiritualität oder mit diesem Göttinnen-Thema total deckt, war das einfach total, freue ich mich sehr, dich heute hier zu haben. Und deswegen bitte ich dich, dich selber mal ganz kurz vorzustellen, wie du dich selber benennen würdest, vielleicht auch in ein paar Sätzen, wie du dorthin gekommen bist und wie man deine Berufsbezeichnung, also wie du dich selber und deinen Beruf bezeichnen würdest.
Sehr gerne erstmal. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Du weißt ja, wie ich mich gefreut habe über die Einladung.
Total, total.
Und weil ich auch ganz ehrlich jede Bühne, die sich mir bietet, nutze, um über dieses Thema zu sprechen, weil es einfach ein extrem wichtiges Thema ist. Wenn du mich fragst nach meiner genauen Berufsbezeichnung, bezeichne ich mich als Somatic Practitioner. Und wenn du mich dann fragen würdest, was ist das eigentlich? Weil das ist meistens die erste Frage, die Menschen stellen. Was ist das eigentlich? Was machst du eigentlich? Und dann spreche ich eigentlich in erster Linie nicht gleich über die Techniken, die ich anwende oder die Methoden, sondern eigentlich, was ich mache oder was ich so ein bisschen als meine Berufung sehe, ist einfach die Menschen mit sich selbst zu verbinden. Weil, um da auch gleich den Einstieg zu finden, ein bisschen in unser Thema, wir leben grundsätzlich in einer Gesellschaft, die verlernt hat zu fühlen. Wir leben grundsätzlich in einer relativ hochgradig disassoziierten Gesellschaft, wo einfach Mind und Body, weil wir vorher von Body, Mind, Soul gesprochen haben, weitestgehend getrennt ist. Und was ich in meiner Arbeit mache, durch verschiedene Techniken, dadurch, du hast das ja selbst erlebt auf Mallorca, dass ich Menschen in erster Linie über ihre Körperwahrnehmung, über gewisse Arten der Führung, über auch gewisse Arten von Berührung am Körper, dass ich die Menschen einfach mit ihrem Unterbewusstsein in Verbindung bringe, mit ihrer Körperweisheit, wie ich es immer nenne, und dadurch einfach wieder quasi mit, ja, die Menschen mit sich selbst connecte. Das ist so ein bisschen das, worum es mir geht.
Sehr, sehr spannend. Ja, und ich durfte es erleben. Und es ist etwas, ich glaube, das sehen sich sehr viele Menschen nach, weil an das Unterbewusstsein ranzukommen, ist nicht sehr einfach. Also umso spannender, wenn da auf einmal etwas hochkommt. Ja.
Es ist mega spannend und weil du sagst, es sehnen sich viele danach. Ja, also die Sehnsucht wird immer größer, der Ruf wird immer größer. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele, die das ganz bewusst, entweder bewusst oder unterbewusst nicht wollen. Weil natürlich auch in dem Moment, wo du da reinschaust, siehst du vielleicht auch Dinge, die du nicht siehst. Und ich sage immer, wir haben so dieses Bild von Heilung. Heilung ist ja ein ganz großes Wort. Quasi, wenn wir heilen, wenn wir, keine Ahnung, uns mit sich selbst und mit uns selbst beschäftigen, dann sind wir am Ende happy und springen happy durch die Gegend. Darum geht es aber nicht. Also da kommt zuerst auch mal, kommen noch ganz viele tiefe Emotionen hoch. Und ich sage immer, wenn ich von Heilung spreche, geht es mir quasi um ein Ganzwerden, also um ein Whole sein, nicht heil sein, im Sinne von, dass wir die Kapazität haben, das, was in uns wohnt, auch halten zu können. Also, dass wir sein können mit was immer da ist, dass wir das halten können, damit wir, dass wir okay damit sein können, dass wir da durchgehen können und einfach im Laufe unseres Lebens, in unserem alltäglichen Leben, die Kapazität erhöhen, das zu halten, was da ist. Und es
Und
braucht auch ein bisschen Mut. Also,
es braucht, glaube ich, viel Mut, weil man erkennt vielleicht auch Wahrheiten oder Dinge kommen hoch, die einen eventuell auch dazu bewegen müssen, Veränderungen im Leben vorzunehmen, vor denen man große Angst hat, weil sie einen aus von dem vermeintlich sicheren Weg abbringen. Und das sind natürlich
definitiv.
auch, das sind Abgründe, die sich dann auftun. Und das System, und wir wollen ja heute auch so ein bisschen von diesem System sprechen, tut ja alles daran, um uns auf Spur zu halten, den vermeintlich sicheren Weg zu gehen, der für uns ja irgendwie vorgeschrieben ist, und nicht davon abzukommen. Und das ist, glaube ich, eine, ja, das ist wirklich eine große Herausforderung, weil wir oft auch nicht diese Strukturen haben, wirklich zu uns selber zu finden oder zu gucken, was ist denn hier meine Aufgabe oder mit welchen Themen bin ich auf die Welt gekommen, womit muss ich mich wirklich konfrontieren und was kann ich damit tun, weil das ist dann oft auch so eine Abweichung von dem Konventionellen, da kann einem wirklich Angst und Bange werden, ne?
Definitiv. Also wir haben ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, über wie artgerecht leben wir eigentlich. Und wenn wir von System sprechen, müssen wir eben auch davon sprechen. Ich habe es kürzlich irgendwo auf Instagram einen ganz guten Vergleich gehört, dass wir eigentlich wie in einem Zoo leben. Ja? Also wir sind sicher, wir haben hohe Standards, wir sind hier gut versorgt quasi in unseren Mauern, in unseren Systemen, aber wir leben eben nicht artgerecht. Und in dem Moment, wo du anfängst damit, einfach ein bisschen in dich reinzuhören und schauen, was willst du eigentlich, wer bist du eigentlich, was sind eigentlich deine Themen, was sind auch deine Talente, die du vielleicht in die Welt bringen musst, wird es nicht nur quasi auf einer persönlichen Ebene erstmal rumpeln, sondern am Ende des Tages fällst du auch zum gewissen Grad aus dem System oder hast eben das Bedürfnis, ein bisschen rauszugehen.
Also das ist ein total wichtiger Punkt, mit dem lebe ich überhaupt artgerecht oder wie lebt man artgerecht? Aber ich würde gerne, bevor wir das vertiefen, weil das ist ja dann irgendwo auch jetzt mal unser roter Faden, den werde ich schon mal aufnehmen, aber bevor wir den vertiefen, würde mich mal interessieren, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Weil das ist ja auch ein ungewöhnlicher Beruf und ich kann mir jetzt vorstellen, dass das, als du als Kind gefragt worden bist, was willst du denn mal werden? Stand das vielleicht noch nicht ganz oben? Wie ist der Beruf zu dir oder du zu dem Beruf gekommen?
Nee, da war es noch Tierarzt. Das ist dann aber letztendlich
Oh,
auch nicht geworden.
da sind wir wieder beim Zoo, ne?
Ja, sind wir wieder beim Zoo. Nee, also tatsächlich denke ich, dass es wohl schon immer irgendwo in mir drin war. Also ich denke einfach, dass wir mit gewissen Themen hierher kommen, dass die irgendwie angelegt sind und dann auf den Punkt warten, wo sie quasi so ein bisschen ausbrechen dürfen. Und tatsächlich war es bei mir, wie ehrlich gesagt, glaube ich, bei den meisten. Also ich kenne relativ wenig Menschen, die in ihrem Leben eine große Veränderung vornehmen, ohne dass es vorher auch mal irgendwie einen Einschnitt gab oder eine Krise gab oder wie auch immer. Das kann alles Mögliche sein. Bei mir war es, sage ich, eh noch relativ sanft. einfach auch in Form einer, ja, einer Lebensveränderung, dass ich einfach an irgendeinem Punkt mehr oder weniger aufgewacht bin und mir angeschaut habe. Natürlich auch durch einschneidende Erlebnisse im Privatleben, durch Veränderungen im Privatleben. Wer bin ich eigentlich und wo kommen eigentlich die ganzen Themen her, die mich so beschäftigen, die ich lange nicht wahrgenommen habe, weil ich eigentlich so durch mein Leben gelaufen bin, relativ gut versorgt, relativ glücklich, relativ erfolgreich, relativ alles gut. Aber eben, also wie ich im Nachhinein auch festgestellt habe, eben auch so auf einer gewissen Flatline, also wenn immer alles gut ist, ist auch schwierig. Also ist auch schwierig, aber
Man
könnte
muss
schon
das Leben
ein
auch
Indiz dafür
spüren.
sein,
Man
dass
will es nicht
genau,
spüren.
dass
Was
du
hast du
vielleicht
beruflich gemacht?
irgendwelche
Entschuldigung.
ich komme
Ja.
kein Problem, ich komme hauptberuflich aus dem Bereich Marketing. Also da war schon auch ein bisschen von dem, was ich jetzt mache, war da auch schon drin, weil ich eben ganz viele Jahre lang Marken entwickelt habe, Marken begleitet habe und da eben auch schon diese Stories erzählt habe. Und was ganz, ganz spannend war, dass die Agenturleiter oder die Menschen, für die ich gearbeitet habe, mich auch immer zu den Kunden geschickt haben und gesagt haben, okay, wenn wir Sarah hinschicken und die kommt zurück, die hat dann irgendwie so die Essenz dessen, was der Kunde will, was die Marke ist und habe dann geholfen, das zu übersetzen, einfach weil ich glaube, dass ich grundsätzlich irgendwie relativ hochempathisch auf die Welt gekommen bin. Das heißt, so dieses Reintunen in ein anderes Nervensystem, Reintunen in ein anderes Feld. Es war, glaube ich, schon immer angelegt. Es war eben nur noch nicht so klar, in welche Richtung es gehen durfte. Genau, und dann war einfach irgendwann der Punkt, spannenderweise so genau um die 40, wobei das ja auch ist. Also diese Midlife-Crisis, von der wir immer sprechen, die gibt es ja auch nicht umsonst. Das ist ja auch, wenn man sich entwicklungsgeschichtlich anschaut, wie sich Menschen entwickeln, wie sich Kulturen entwickeln. Es gibt ja da diese Spiral Dynamics von Ken Wilber, dass sich zuerst mal das Ego entwickeln muss und darf, und zu einem gewissen Punkt dann quasi auch ja die anderen Anteile sich entwickeln dürfen oder auch die Seele lauter sprechen
Das
darf. Da
ist
braucht man ja auch eine gewisse Stabilität im Leben. Deswegen kommt das ja nicht umsonst schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten, dass es
Das ist
plötzlich diese
ein Thema.
Midlife-Crisis gibt. Ja.
Absolut. Dieses Thema ist in der Mythologie, also das ist ja das, womit ich mich so beschäftige, ist bekannt als die Heldinnenreise. Also der Held, der geht halt raus und bezwingt die Abenteuer und kommt zurück mit der Prinzessin, hat das Böse besiegt und ist dann der große Held, weil er gekämpft hat. Und bei der Heldin, was ja im Grunde genommen auf diese weiblichen Anteile geht, die auch Männer in sich tragen, geht es darum zu gucken, wer bin ich im Kern? Und dieses Erwachen oder dieses so, dieses, diese Frage kommt in der Mythologie oft auch oder bei Göttin Inanna ist es so, in den mittleren Jahren vor. Und es ist faszinierend, denn dieses Thema ist wirklich tausende von Jahre alt. Und dieses Erwachen und sich selber zu fragen, wer bin ich eigentlich und wie bin ich hierher gekommen und passt dieses Leben zu mir? Und dann auf diese Reise zu sich selber zu gehen, in seine eigene innere Unterwelt. Und das ist sehr spannend, weil es wirklich ein Thema ist, was uralt ist und es basiert auf dieses zyklische Prinzip, auch dieses zyklische, was Frauen in sich tragen, so in Form von dieser Gebärmutter oder Menstruation, dieses Aufbauen, Aufblühen, Abbluten und durch diesen Schmerz gehen, was aber irgendwo im Zuge von Christianisierung und Patriarchat uns völlig, wie du schon sagst, dissoziiert oder entfremdet hat von diesem alten Wissen. Aber das musste ich jetzt einwerfen, das musste jetzt nochmal kurz, bevor ich dich
Ja.
jetzt, ja.
Nee, es war genauso. Also ich bin dann ab einem gewissen Punkt auf meine eigene Heldinnenreise gegangen, wie man so schön sagt. Ich war viel in der Unterwelt und bin auch großer Fan dieser Unterwelt, sage ich auch. Also da gibt es ja heutzutage in der Coaching-Szene, auch in der spirituellen Szene, ganz, ganz viel Bypassing, würde ich es mal nennen. Das heißt, ich bin, sage ich, wenn du den Weg gehst und wenn du irgendwie dich mit dir selbst verbinden willst, deine wahren Stärken kennenlernen willst, dann musst du da auch mal schön durch die Unterwelt laufen. Alles andere wird nicht funktionieren. Genau, und dann bin ich relativ schnell auf diesen Weg geführt worden, dass ich eben diese Arbeit begonnen habe, gewisse Techniken gelernt habe. Eine davon nennt sich Emotional Release. Das ist das, was du erfahren durftest auf Mallorca. Zusätzlich arbeite ich noch mit einer anderen Technik, die Spinal Attunement heißt, wo ich direkt mit der Energie im Wirbelkanal arbeite und wirklich auf das reflektorische Nervensystem des Körpers zugreifen kann und dadurch dann eben auch mich mit Organen verbinden kann, mit Blockaden, mit Traumata, die im Körper feststecken. Weil das ist vielleicht ein ganz wichtiges Thema, auch das mal festzuhalten. Es gibt so ein schönen Spruch, den ich vor kurzem auch gehört habe: The body knows, but the mind does not. Also alles, was wir erlebt haben in unserem Leben. Und da gibt es im Englischen auch eine schöne Entscheidung, Unterscheidung. Gabor Maté hat mal gesprochen über den Unterschied zwischen recall und remember. Im Deutschen heißt das Wort ja einfach nur erinnern, aber im Englischen gibt es da einfach mehr Differenzierung drinnen. Und was uns einfach bewusst sein muss als Mensch, als Spezies, ist, dass alles, was wir in unserem Leben erlebt haben, ist in unseren Körperzellen gespeichert. Also auch schon, wenn du epigenetisch zurückgehst, auch schon in unserer DNA, aber auch alles, was wir quasi in diesem Leben erlebt haben, ist irgendwo in unserem Körper abgespeichert. Auch wenn unser Gehirn darauf keinen Zugriff hat. Das unterscheidet uns nämlich als Spezies von anderen Säugetieren, dass wir einen sehr stark entwickelten präfrontalen Kortex haben. Einfach ein Teil vom Gehirn, der uns all diese tollen Höchstleistungen und Gedächtnisleistungen machen lässt und der uns all diese Errungenschaften gebracht hat, aber auch einfach ein Teil vom Gehirn, der uns dazu bringt, und das sind wir die einzige Spezies, die das kann, dass wir eigentlich wirklich in diese Disassoziation gehen können, nämlich unsere Gedanken, unser Wissen, unseren rationalen Verstand einfach von unserer Körperwahrnehmung trennen können.
Interessant, dass du das sagst, weil dieses Thema mit der Epigenetik oder dass Trauma vererbt wird, das haben die ja schon mit Ratten nachgewiesen, dass irgendwie so ein Trauma von der Urgroßmutterratte irgendwann sich auf das Enkelrattenkind überträgt, obwohl die gar nicht die Erfahrung gemacht hat mit mit dieser speziellen Brücke, und die hat da ist eine Aversion. Aber das Interessante, dass du sagst, die Menschen können sich davon entkoppeln und die können trotzdem über diese traumatische Erfahrung gehen, oder die können da reingehen, die können sich davon abknapsen. Und ich glaube wirklich, dass unsere Superpower oder diese Gabe gleichzeitig auch unser großes Drama ist. Ja, weil wir da, ja, es ist sehr, sehr spannender Blickwinkel da drauf.
Also es ist wirklich Fluch und Segen zugleich, weil es natürlich eine Region unseres Gehirns ist, die sehr hochentwickelt ist. Es ist auch ein extrem hochentwickelter Schutzmechanismus. Also ich sage ja auch immer, die Themen, die wir haben, auch wenn sie im Alltag vielleicht dysfunktional wirken, sind in der Basis immer ein Schutzmechanismus unseres Körpers. Also da gibt es einfach einen Teil von uns, der sagt, wenn irgendwas zu schmerzhaft ist, wenn uns irgendwas daran hindert, im Alltag zu funktionieren, gibt es da oben eine Schaltzentrale, die sagt, wir schalten es einfach weg. Das Problem ist nur, dass es nur weil es weggeschalten ist und uns nicht bewusst ist zu dem Zeitpunkt, ist es trotzdem da. Und es arbeitet auf einer anderen Ebene in uns und es wird früher oder später anklopfen. In Form von mentalen Problemen, in Form von eventuell auch sogar körperlichen Manifestationen, Krankheit. Ich sage immer zu meinen Klienten oder Klientinnen, wenn ich mit denen arbeite, stell dir vor, du hältst einen großen Ball, einen Basketball oder einen Medizinball. Da sind deine ganzen Emotionen drin und du hältst den unter Wasser. Das ist das, was unser System automatisch macht. Wie lange kannst du den halten, ohne dass deine Arme anfangen zu zittern? Es geht eine Zeit lang, aber irgendwann ploppt er an die Oberfläche und dann kannst du vielleicht nochmal runterdrücken. Aber irgendwann ploppt er wieder hoch. Und wenn er hochkommt, diese Energie ist immer da, diese Emotion ist immer da. Der Ball ist immer gefüllt. Du kannst das erst entladen, wenn du durch einen Prozess gehst, wie wir ihn zum Beispiel gemacht haben, wenn du wirklich dieser Energie erlaubst, quasi sich mal auszubreiten und dann quasi zu entladen, wie wenn du die Luft aus diesem Ball rauslässt.
Aber noch mal ganz kurz zurückspringen, Sarah. Du hast ja offensichtlich eigentlich einen Traumjob gehabt. Du warst im Marketing. Das stellt man sich ja sehr aufregend vor. Und du warst auch sehr gut da drin, weil du gesagt hast, also du hast ja eben erwähnt, du hattest da auch ein Talent. Man wusste, die Sarah, die kann man schicken. Und ich nehme an, es war auch ganz gut bezahlt. Was war für dich der Punkt? Und du hast aber gesagt, okay, da war eine Krise. Aber was war für dich der Punkt, an dem du gesagt hast, ich steige da jetzt aus und ich merke, da ist eine neue Berufung? Und ich gehe da jetzt einen neuen Weg. Und was war da für dich der persönliche Punkt?
Also, um ganz fair zu sein, muss man sagen, ich bin da auch noch nicht komplett ausgestiegen. Also, ich mache aktuell quasi, balanciere ich so ein bisschen. Aber der Shift ist ganz, ganz klar. Also, es geht ganz klar immer mehr in diese Richtung. Was ich auch ganz gerne mache oder wo man die beiden Welten auch verbinden kann, ist auch ein Teil meiner Marke. Also, ich habe meine Marke heißt Signature. Brand Concept und Soul Work. Also ich helfe auch ganz gern Menschen dabei, die bereit sind oder auf dem Weg sind, irgendein Conscious Business aufzubauen. Helfe ich auch ganz gern. Aber ganz klar ist, dass der Weg eher in eine andere Richtung geht. Und da gibt's nicht so diesen einen Punkt, wo du sagst, das ist es jetzt, oder vielleicht schon. Das ist irgendwas, was du eigentlich schon lang vorher weißt, dass du immer wieder in diesen, keine Ahnung, 16, 17 Jahren, wo ich im Marketing war, hauptberuflich, wo es diesen Punkt gibt, wo du sagst, ewig mache ich das nicht.
Ja,
Oder gibt's, eigentlich diese
verstehe.
Frage, gibt es da nicht noch was anderes? Und dann in dem Moment, wo du einsteigst in die Arbeit, du merkst einfach, wo es dich hinzieht. Und das ist auch, sage ich jetzt mal, eine Nebenwirkung, wenn du beginnst mit dieser Arbeit. Je mehr du dich mit dir selbst verbindest, desto weniger kannst du manchmal im Außen funktionieren oder in traditionellen Settings oder in traditionellen Berufen funktionieren. Es gibt dann einfach irgendwas in dir, das dich da wie abschaltet, das sagt so, nee, du kannst das nicht mehr machen oder du kannst das nicht mehr in dieser Identität machen. Also es gibt einfach, sage ich mal, so in dem Moment, wo du mit dir verbunden bist, gibt es einen so starken Sog und so starken Zug, das kennst du sicher auch aus deiner Kunst,
Ja, das ist so.
wo es einfach nicht mehr eine bewusste Entscheidung ist, mache ich jetzt dieses oder mache ich das jetzt jenes, sondern einfach gebe ich diesen Zug nach und ab einem gewissen Punkt kannst du dich auch nicht mehr dagegen stellen. Also ich sage immer quasi, wenn du einmal erwachen ist immer so ein
Ich weiß, ich weiß. Ich habe da auch ein ganz großes
hochgesprochenes
Problem.
Wort,
Ja, ich
aber
weiß.
ich sage, du kannst dich dann nicht einfach wieder hinlegen und sagen, okay, ich schlafe. Also
Ich
du kannst
weiß,
nochmal ein
ich
Nickerchen
weiß,
nehmen,
ich
aber
weiß.
du weißt, was auf der
Ich
anderen
weiß auch,
Seite
was
ist.
du meinst mit diesem, da gibt's, es gibt ja nicht oft der große Wendepunkt. Ich war bei mir, als ich diese Göttinnen entdeckt habe oder alte Mythologie, gab es jetzt auch nicht irgendwie die persönliche Krise, sondern gab es ein Aha-Erlebnis und auf einmal eine Erleuchtung und dann ist mir irgendwie, oh, jetzt muss ich gerade mal die Tür aufmachen, Entschuldigung, jetzt kommt gerade noch der Postbote. Ach, nee. Es ist auch so, ich habe kein Aha-Erlebnis oder einen Erleuchtungsmoment oder eine Begegnung mit der Göttin am Tempel oder was gab, sondern es ist ein Prozess und auf einmal merkt man, es ist so ein Perspektivwechsel und man wird immer mehr eingesaugt, weil man einfach spürt mit jeder Zelle seines Seins, dass man da hingehört oder dass es so seine Aufgabe ist. Und es ist auch schwierig in Worte zu fassen. Ich tue mich da auch schwer zu sagen, das ist meine Berufung oder ich krieg da was rein oder so, weil das oft auch nicht so das Wording ist, was ich. Es klingt manchmal selber, ich höre mich dann selber so unseriös an, wenn ich dann darüber denke, so, nee, ja. Aber ja, da ist was. Und es ist gut, wenn man dann spürt, dass man damit auch arbeiten kann. Was mich allerdings auch fasziniert, ist die Tatsache, dass da ja etwas ist, womit Menschen ja eigentlich seit Jahrtausenden offensichtlich gearbeitet haben. Es ist ja auch wirklich altes Wissen. Es ist jetzt nicht irgendwie eine neue Strategie, wo du so ein bisschen Hokuspokus machst, sondern es sind ja eigentlich uralte Weisheiten, oder? Mit denen
Ja,
ihr arbeitet. Ja.
das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Und das ist auch ein bisschen das, worauf ich hinaus will in meiner Arbeit oder auch wenn ich drüber spreche, dass ich so ein bisschen diese Brücke schlagen will von diesem alten Wissen zum neuen Wissen. Weil es gab in den ganz, ganz alten Kulturen, gab es dieses Wissen schon. Ich glaube, in den wenigen Native Tribes, die es noch gibt auf der Welt, gibt es dieses Wissen wahrscheinlich noch immer.
Ja.
Aus der Traumaarbeit wissen wir das ganz klar, dass es zum Beispiel bei den alten Maya-Kulturen gab es dieses Wissen, dass Trauma im Körper gespeichert ist, dass das einfach ein hohes Maß an Energie ist, das in unserem Körper drin steckt. Das gab es bei denen schon. Also wenn da irgendwas Traumatisches passiert ist, jemand hat eine schlechte Nachricht bekommen, eine Todesnachricht, es ist ein Unfall passiert, was auch immer. Dann haben die Menschen genommen und nach einem ganz klaren Ritual abgeklopft und geschüttelt, weil die gesagt haben, es muss aus dem Körper raus. Es ging uns dann irgendwann verloren. Und heute gibt es die moderne Traumaforschung, sage ich jetzt mal, die moderne Neurowissenschaft, die gewisse Dinge messen kann, die sagen kann, okay, wenn dieses oder jenes passiert, verändert sich die Gehirnphysiologie. Du kannst über DNA-Studien nachweisen, eben auch, dass Trauma vererbbar ist, was auch immer. Das heißt, das ist eben, wie du sagst, das ist kein Hokuspokus, sondern das ist einfach altes Wissen und wahres Wissen, weil es einfach eine Tatsache ist, die jetzt gerade in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt einfach durch internationale Traumaforschung belegt wurde. Da gibt es Menschen, die forschen dran, die setzen sich damit auseinander und du kannst das ganz, alles ganz klar neurowissenschaftlich belegen. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt den Vagusnerv, kennt man sicher, ja, die Polyvagal Theory ist unser längster Gehirnnerv, der all unsere Organe versorgt, der aber auch dafür da ist, unsere Emotionen zu steuern. Und der besteht, das weiß man mittlerweile, zu 80% aus sogenannten afferenten Nervenfasern. Das sind Nervenfasern, die Signale aus dem Körper ins Gehirn geben. Und der besteht nur zu 20% aus sogenannten efferenten Nervenfasern. Das sind die, die Signale vom Gehirn in unseren Körper geben. Das heißt, 80% kommt von hier nach hier und nicht umgekehrt. Und das sind einfach die Dinge, die man heutzutage weiß und die alten Kulturen, woher auch immer. Sie haben es einfach im Gespür gehabt, sie haben es einfach gewusst. Und da auch noch ein Beispiel, wenn es ums Thema artgerecht geht, aus der Natur zu bringen. Es gibt ja auch Peter Levine, einen der, sage ich jetzt mal, Väter oder Gründer der somatischen Psychotherapie, der in den USA einfach ganz viel geforscht hat, der ein riesiges Traumaforschungscenter in den USA geleitet hat. Der hatte dieses wunderbare Buch geschrieben, empfehle ich übrigens jeden, der sich für das Thema interessiert, Waking the Tiger. Und da beschreibt er auch sehr schön, und es gibt YouTube-Videos dazu, wie Wildtiere mit traumatischen Ereignissen umgehen. Wenn die Antilope oder der Tiger die Antilope jagt, die Antilope zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, um Gottes Willen, und sich quasi totstellt und dann Glück hat und der Tiger marschiert weiter, sagt, okay, leblose Beute, kann ich nichts mit anfangen, dann steht dieses Tier nach ein paar Minuten auf, das quasi in dem Schock der Todesangst war, steht nach ein paar Minuten auf und dann läuft ein Zittern durch den Körper. Das schaut aus wie ein epileptischer Anfall. Das kann man sich mittlerweile auf YouTube anschauen unter dem Stichwort Traumazittern. Und es ist nichts anderes als diese Mega-Energie dieser Todesangst, die sich wieder entladet. Und dann springt diese Antilope wieder vergnügt in den Dschungel. Und das ist der Grund, warum es keine traumatisierten Wildtiere gibt. Es gibt allerdings schon traumatisierte Haustiere, weil die einfach ja, auch schon bis zum gewissen Grad domestiziert.
Domestiziert sind, ja. So wie wir, alle domestiziert.
Ja,
Also,
ja, und wir sind dann die Königsklasse der Domestizität.
ja. Oh, total.
Kannst du nicht aussprechen, Domestikation.
Ja. Und das wird einem irgendwie nicht klar, weil uns ja auch immer wieder gezeigt, also uns wird ja klar gemacht, dass wir in der westlichen Kultur ja sehr privilegiert sind. Wir sind zwar, also, ne, also dieses Wilde, oder dieses Indigene wurde uns ja Jahrtausende lang als primitiv verkauft und überhaupt nicht als etwas, was etwas Wertvolles, was uns auch irgendwo in der Essenz zum Mensch macht und uns mit der Natur verbindet, sondern als etwas, was es zu überwinden gilt, weil man muss ja die Natur überwinden, um Fortschritt zu kreieren. Und das ist, glaube ich, so eine Lüge oder so eine Illusion, aus der wir langsam aufwachen. Aber ich würde gern noch
Das sind
mit,
wir.
ja? Nee,
Entschuldigung, wenn ich
ja.
dich unterbreche. Das sind wir wieder beim Zoo. Wir leben in diesen goldenen Käfigen, wir haben
Ja.
eine tolle Ausstattung, wir haben, um das jetzt mal zu versinnbildlichen, wir haben unsere Schaukeln, wir haben unsere Kletterbäume, wir haben das alles, aber wir leben nicht artgerecht.
Genau so ist es. Und die Frage ist aber jetzt, und ich glaube, da sind wir gerade an so einem Kipppunkt, dass wir zum ersten Mal fragen, können wir nicht auch das Beste aus beiden Welten haben, muss es immer sein, dass wir irgendwie, dass wir die Natur ausbeuten und uns dissoziieren, können wir nicht auch kultiviert leben und trotzdem mit der Natur in Einklang leben oder mit technischen Errungenschaften leben? Und das ist natürlich auch eine Frage des Kapitalismus irgendwo, ne? Und dieses immer mehr und Wachstum, 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 Wachstum und auch dieses total festgesetzte Glaube in uns, dass wir immer etwas leisten müssen, leisten, leisten und sich nur Leistung lohnt. Und da sind wir ja auch wieder bei der Dissoziation, das sich selber überwinden, sich selber in den Arsch treten, auch wenn das Gefühl sagt, heute brauche ich mal eine Pause oder ich kann nicht mehr. Ja, immer dieses, ich bin da, ich bin da.
Genau, das ist ganz stark und auch das wird uns ja schon quasi indoktriniert, ganz früh. Also,
Genau,
du hast gesagt,
genau.
das fängt im Kindergarten-Schulsystem an und auch da muss man schauen, wo kommen die Systeme, also die Schulsysteme, Bildungssysteme, in denen wir jetzt leben, her. Die kommen aus dem Zeitalter der Industrialisierung, wo es darum gegangen ist, Human Doings zu erschaffen und nicht Human Beings. Ja. Nämlich Arbeiter, Arbeitskräfte zu erschaffen. Die Struktur dafür wurde schon ganz früh geschaffen. Und eben wie du sagst, gerade mit diesen technischen Errungenschaften, die wir heute haben, stellt sich eben zunehmend die Frage, ist das noch notwendig und ist das noch sinnvoll, dass wir quasi diese Arbeitsbienen sind, die immer wieder und immer wieder routinierte Abläufe machen, wo wir doch eigentlich diese Göttinnen und Götter sind, die so viel Schöpferkraft haben, die doch ganz anders eingesetzt werden könnte.
Absolut. Und ich glaube schon, dass wir da jetzt an einem Punkt sind, wenn wir sehen, was KI und so was da möglich ist, es ist Licht und Schatten. Also wenn wir nicht aufpassen, können wir damit auch schwer auf die Schnauze fliegen, glaube ich. Aber da steckt natürlich viel Potenzial hinter. Aber so ist das natürlich immer mit neuen Erfindungen oder Techniken. Sarah, jetzt hast du uns ja schon mal eine ganz gute Einführung gegeben. Aber hier in dem Podcast geht es natürlich auch Fokus auf dieses Thema undomestiziert, ne, Weiblichkeit und wiefern wir Frauen auch schon von früh auf darauf getrimmt werden, weniger vielleicht auf uns selber zu konzentrieren, sondern zu schauen, wie wir gefallen, welche Rolle unsere Schönheit spielt, wie wir mit unserer Sexualität umgehen und all das, was uns patriarchale Strukturen aufgedrückt haben. Und da haben wir im Vorgespräch so ein Stichwort, hattest du, glaube ich, auch genannt. Und ich würde da jetzt ohne Umwege mal drauf einsteigen, weil ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Und
Yes.
das ist diese sogenannte Witch Wound, diese Hexenwunde. Denn es gibt Themen, also wir arbeiten ja alles Mögliche auf und es ist auch gut, ja, also was in der Nazizeit passiert ist oder was wir gemacht haben, als wir Kolonien gegründet haben oder Unterdrückung von Minderheiten, alles, ne, alles hat seine Berechtigung, aber dieses Thema dieser große Frauenfemizid, der stattgefunden hat und dem unzählige Tausende, manche gehen auch von Millionen von Opfern aus, der ist im Grunde nie aufgearbeitet worden. Und ich sehe die Auswirkungen auch immer noch. Ich spüre sie, gerade ich als Frau, die sehr auffällig bin, auch wenn ich rausgehe oder wenn ich auf der Bühne stehe. Und ich stehe schon auch auf der Bühne mit ganz anderen Themen aus. Ich habe ja in der Modebranche lange gearbeitet und war dort Trendforecasterin. Und ich kann nur sagen, es ist oft ein großes Unwohlsein im Raum, wenn da auf einmal, nachdem 5 Männer gekommen sind, alle charismatisch, alle haben was zu sagen, auf einmal kommt diese Frau und die ist so selbstbewusst und die erzählt was. Da merkst du richtig, wie sich die Hälfte im Publikum schon abwendet, auch so, oh, das ist so ein richtiger Schmerz, den die empfinden. Und ich habe mich auch immer früher gedacht, woher kommt das? Aber ich merke richtig, da sind so viele Themen, die sind alle noch nicht aufgearbeitet. Und du besitzt ja jetzt auch so direkt an der Quelle, du kriegst es ja so mit. Auch mit diesen Themen. Deswegen würde mich mal gerne interessieren, wie zeigt sich dieses Thema? Oder erstmal auch vielleicht noch mal kurz, dass du mir vielleicht dieses Thema oder diesen Stichwort, den Begriff auch noch mal kurz aus deiner Perspektive erläuterst und wie es sich in deiner Arbeit zeigt.
Also, wo fange ich an? Ich bin davon überzeugt, also ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass wir Themen epigenetisch in uns tragen. Und wie du sagst, da gibt es viele Themen. Also wie ich sag, wir haben alle in unserer Ahnenlinie Kriegstrauma etc. Aber was eben bei den Frauen ganz klar, finde ich, spürbar ist, vor allem, wie du sagst, bei Frauen, die vielleicht ein bisschen aus der Reihe treten, die vielleicht eben in heilende Berufe gehen, die vielleicht auch wirklich aus ihrer, sage ich jetzt mal, Essenz gebären, Kunst, Literatur, was auch immer. Es gibt da, und das haben Männer einfach nicht, muss man ganz klar sagen, oder vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad, aber das ist ein spezifisches Frauenthema, dieses Sichtbarwerden, ja. Also dieses in die Sichtbarkeit gehen, vielleicht auch noch mit Themen, die jetzt nicht alltäglich sind oder die eben so ein bisschen aus dieser Ecke kommen. Ich mache was, wie will ich sagen, verboten, also du weißt, was ich meine, ja. Also
Ich weiß das sehr gut.
zum gewissen Zeitpunkt in unserer Geschichte sind wir dafür auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, ja. Wenn man Wissen über Kräuter hatte, wenn man Wissen über natürliche Heilmethoden hatte, wenn man aber auch, und da sind wir wieder bei den Emotionen, wenn man zu hysterisch war, ja, so allein dieses Wort Hysterie, ja, wenn man sich erlaubt hat, seine Emotionen auszudrücken, wenn man geschrien hat, wenn man verbunden war mit sich selbst, wenn man vielleicht geweint hat, was auch immer, das war ja zum gewissen Zeitpunkt alles gefährlich.
Ja.
Und ich sage, da mischt sich's dann aus meiner Sicht eben auch ein bisschen, dass was auch immer die tatsächliche treibende Intention zu diesem Zeitpunkt war, Unterdrückung der Frau war sicher eines dieser Themen, weil, und das muss man ja auch immer sagen, unter diesen ganzen Dingen, die wir unterdrücken, da liegt ja unsere wahre Kraft, liegt ja darunter. Und ich sage gerade jetzt in der weiblichen Energie, dieses Verbundensein mit den eigenen Emotionen, dieses Verbundensein mit der eigenen Essenz, eben, wir können daraus gebären, Kinder, aber auch Projekte, Ideen, Visionen. Und einfach diese Kraft, glaube ich, birgt eine Gefahr, die immer bewusst war, die immer bis zum gewissen Grad sichtbar und spürbar war. Und ich glaube, da lag eben ganz viel drinnen, das zu unterdrücken.
Ja,
Und das merken wir eben bis heute.
vor allen Dingen, als das Patriarchat aufkam und es einfach gefährlich war, wenn die Frau unabhängig und frei und sexuell selbstbestimmt ist, weil dann ist natürlich die Vaterlinie in Gefahr. Ja, dann ist natürlich Patriarchat bedeutet, das wusste ich lange Zeit auch nicht, das habe ich einfach auch erst später begriffen, heißt ja nicht die Herrschaft der Männer, sondern es heißt, der Vater ist der Ursprung, Archpater. Vater und Arche ist der Ursprung und dass die Vaterlinie eingehalten wird. Und wenn die Vaterlinie eingehalten werden muss, dann ist die Frau natürlich nur der Geburtskanal für den heiligen Samen und hat nicht das Recht, selbstbestimmt ihre Female Choice zu leben, weil dann wäre diese Vaterschaft nicht mehr sicher. Und im Grunde genommen hängt das damit, kann vieles darauf zurückgeführt werden. Und das ist dann in diesem Fall, sobald die Frau selbstbestimmt oder frei ist, ist sie für dieses System von dieser Vaterlinie eine große Gefahr. Und solange sich Männer noch nicht selber reproduzieren können, sind sie natürlich in einer totalen Abhängigkeit davon. Und Frauen sind leider immer noch darauf reduziert. Und das ist etwas, ja, ich glaube, bis mir das irgendwie in seiner tiefen Struktur auch klar wurde, hat es lange gebraucht, ja. Aber wie zeigt sich das in deiner Arbeit? Wie reagieren, also was kommt raus, wenn du mit den Frauen arbeitest? Also wie tief sitzt das Trauma oder welche Themen kommen hoch?
Ich glaube, es sitzt einfach sehr, sehr tief. Und es ist einfach eben so ein Grundthema, ja, was so immer unter ganz vielen anderen Dingen unten drunter mitschwingt. Also das eine ist wirklich Sichtbarkeit. Also ich arbeite ja mit unterschiedlichen Menschen, aber auch immer mehr, zum Beispiel auch mit Frauen, vor allem, die eben auch selber irgendeine Art von Energiearbeit oder heilende Berufe machen, die aber auch an ihre eigenen Blockaden stoßen, also denen ich dann quasi auch weiterhelfen kann oder darf auf diesem Weg. Also dieses Sichtbarkeit ist einfach ein Riesenthema. Das ist das eine. Und das andere ist auch, und das hat vielleicht dort begonnen, also wenn man über diese Hexenwunde spricht, hat sich dann aber einfach auch fortgesetzt in unsere Erziehung, dass es einfach gewisse Emotionen gibt, mit denen vor allem wir Frauen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ja so gar nicht verbunden sind. Und das ist eine dieser Emotionen, ist zum Beispiel Wut. Also geh mal raus und krieg einen Schreianfall und schau, was passiert. Also erstens traust dich und dann schau, was passiert. Also auch eben diese Wut, das ist ja was, ist ja auch eine Urkraft. Ja? Also wir sprechen ja auch über Urkraft, die ja auch unterdrückt wurde. Und
Total.
es gibt, wenn man sich Emotionen anschaut, es gibt so eine schöne Emotionspyramide, wo man sich anschaut, man kann ja mittlerweile eben alles messen. Emotionen sind ja gewisse Frequenz. Was ganz, ganz unten schwingt, also was fast gar nicht schwingt, ist wirklich Apathie. Das ist ja auch, vielleicht können wir da auch dann noch kurz drauf eingehen, wenn wir über Depression sprechen. Ich sage immer, das Gegenteil von Depression ist Expression. Das heißt, solange wir uns ausdrücken können, egal was das jetzt ist, ob wir weinen, schreien, werden wir nicht in diesen ganz abgestumpften Zustand kommen. Also ganz unten schwingt Apathie. Bisschen drüber dann dieses Schuld und Scham, was eben auch sicher schon, wenn wir wieder über die Hexenwunde sprechen, vielleicht damals seinen Ursprung hatte. Also dieses, wir fühlen uns eigentlich falsch, ja, wir fühlen uns eigentlich schuldig für irgendwas und wissen eigentlich gar nicht warum. Irgendwas stimmt aber nicht mit uns und irgendeine Scham quasi wurde uns quasi schon in uns eingepflanzt.
Oh ja.
Das sind diese ganz niedrig schwingenden Emotionen und dann drüber, wenn man sich anschaut, weil wir unterscheiden ja zwischen guten und schlechten Emotionen. Das halte ich auch für fragwürdig, aber tut man langläufig so. Und ich sage jetzt mal von diesen vermeintlich schlechten Emotionen. ist Wut eine Emotion, die relativ hoch schwingt.
Das war sehr spannend.
Ja, genau. Also wenn wir uns die Emotionspyramide anschauen und sehen, dass eben ganz unten Apathie ist, also wirklich dieses Eingefrorensein, dieses uns nicht ausdrücken können, drüber, Spur drüber, auch sehr niedrig schwingend, Schuld und Scham, dieses irgendwas stimmt mit uns nicht, liegt. Und Wut an sich ist schon sehr, eine sehr hochschwingende Emotion von den Emotionen, die wir vermeintlich als schlecht betiteln. Und wenn wir uns mit Wut auseinandersetzen, ist das was, die Wut liegt drüber und drunter liegt oft so eine ganz große Kraft. Also ich sage
Ja,
immer, unser
ja, ja.
richtiges Potenzial können wir oft erst freisetzen, wenn wir uns mit den Emotionen beschäftigen, die entweder drüber liegen oder auch mit denen, die wir die ganze Zeit runterhalten. Da liegt dann meistens unten noch was drunter. Und gerade jetzt eben, auch wenn wir über Göttinnenkraft, über Schöpferkraft reden, mit dir können wir uns oft nur verbinden oder erst verbinden, wenn wir uns auch mit diesen ganzheitlichen mit den ganzheitlichen Emotionen auseinandergesetzt haben. Und Wut ist was, und das merke ich auch in meiner Arbeit, das kenne ich auch wirklich aus meinem eigenen Weg. Wut ist was, wo ganz, ganz viele Frauen gar keinen Zugang zu haben. Also es gibt
Allerdings,
ganz viele Frauen,
allerdings. Mh.
inklusive mir selbst, die vielleicht sagen, nee, wütend bin ich eigentlich nie. Oder ja, ich ärgere mich mal. Aber so richtig dieses Grollen des
Total,
Tigers, damit bin ich
total.
verbunden. Und das merke ich in meiner Arbeit ganz, ganz stark. Weil ich sage, weinen geht noch gut, ja? Tun sich
Ja,
vielleicht die
ja,
Männer,
ja,
tun sich
ja,
vielleicht
ja,
die
ja.
Männer ein bisschen schwerer. Die übrigens, Wut und Trauer sind, sagt man ganz oft, Antagonisten. Also
Echt.
unter ganz, ganz viel Wut liegt ganz oft ganz viel Trauer und umgekehrt unter ganz viel Trauer liegt oft ganz viel Wut. Und das ist auch was, wo ich den Leuten helfe, in meiner Arbeit da dran zu kommen. Und jetzt habe ich einen Faden verloren.
Aber es ist nicht schlimm, weil das ist einfach,
Ja.
das deckt sich halt auch so stark mit diesem Göttinnen-Thema, weil viele Leute denken beim Thema Göttin, ach, das ist so die Schöne aus der Muschel und dann kommt sie so ätherisch und sexy wie je zuvor, unnahbar. Aber es ist im Grunde genommen, diese alten Göttinnen, die haben etwas ganz Archaisches und die haben ganz viel auch diese zerstörerische Wut, die aber transformativ ist, wie eine Kali zum Beispiel, ja,
Genau.
die Wut nutzt, um Transformation in Gang zu bringen. Und das haben wir auch mit Kybele, oder deswegen hast du diesen schwarzen Aspekt der Göttin, die in diese Weisheit kommt, oder ne, also von so einer reiferen weiblichen Form, eine Weiblichkeit, die schon ihr Leben auch gelebt hat und die genau weiß, wo jetzt hier richtig und falsch ist und die auch mit einer Wut vorangeht, weil sie für Gerechtigkeit einsteht. Und ich habe auch so, ich krieg auch dieses Glückszucken, wenn ich mir diese Rugby-Spielerinnen da angucke, die den aus Neuseeland, die dann noch mal so einen Haka-Tanz aufführen, ja. Und das ist einfach ultra empowering. Denkst so, boah, ist das geil? Was sind das für Frauen, ja, die da stehen? Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man irgendwie denkt, oh, das sind hysterische Weiber. Also im Gegenteil, oder
Nee.
diese von der Maori-Partei, die dann dieses Papier
Ja,
zerfetzt zum Schrei.
genial.
Und dann denke
Hab's
ich mir,
gefeiert.
das haben die uns abtrainiert, das hatten wir auch mal. Ja, die Völvers, das waren die weisen Frauen bei den germanischen Stämmen. Ja, die braucht es diesen Frauen nicht zu nahe zu treten, weil die hatten eine ganz eigene Kraft und die waren sich nicht so schade, auch in ihre Wut zu gehen. Und das ist genau der Punkt. Ich habe da auch vor 2 Tagen noch mit einer Freundin drüber gesprochen, die gesagt hat, boah, mein Chef, der hat mich so gedemütigt heute. Das war so furchtbar. Und ich halte mich da jetzt wirklich zurück, weil das und das und das. Ich so, wieso? Du hast doch nichts zu verlieren. Sag doch mal richtig wütend. Sag, knall dem doch mal so richtig einen auf den Tisch und sag, so sprichst du mit mir nicht. Ja, wer hat denn die Firma runtergewirtschaftet? Du oder ich? Ja. Und dann das gesagt, ja, also, ne, also das, dieses sich,
Nee, kannst du ja nicht machen.
da traut
Kannst
sich
du ja nicht
keiner, nee,
machen.
kannst du nicht machen. Und ich dachte, wieso, du hast doch nichts zu verlieren, jetzt ist es doch Drops ist doch günstig, aber das ist in Frauen so eine Hürde. Dabei macht es so viel Spaß, Frauen in ihrer Wut zu sehen. Es gibt nichts, also auch, weil man sich ja dann damit auch so, es gibt ja so Female Revenge Movies, zum Beispiel gibt es einen Film, Promising Young Woman. Es gibt eine Frau, die rächt sich für den Tod ihrer besten Freundin, die Opfer sexueller Gewalt wurde. und die rächt sich bei den Tätern. Und es macht Spaß. Da ist etwas, ja, da ist ein Teil, wo du denkst, ja, so, ja, Wut, ja, absolut
Ja, und das
unterdrückt.
sieht man eben auch wieder den Unterschied in der Kultur, weil du das eben angesprochen hast, eben diese Maori und dieses
Ja,
Hakka. Ich
ja,
glaube, das haben
ja.
wir kürzlich alle gefeiert, diese Szene aus dem Parlament. Und das ist eben was, wo ich sage, das hat vielleicht schon mal ganz, ganz früh oder in ganz dunklen Zeiten unserer Geschichte den Ursprung. Es hat sich aber gerade in unserer Kultur fortgesetzt. Und jetzt habe ich auch wieder den Faden zu dem, was ich vorher erzählen wollte von der Arbeit mit Klienten und vor allem Klientinnen. Gerade bei uns haben eben Frauen ganz, ganz wenig Zugang zu Wut. Weinen geht gut. Weinen geht gut, weil wir schon eigentlich als Kinder indoktriniert bekommen, nee, als Mädchen bist du nicht wütend, da bist du nicht laut. Aber weinen geht immer gut, weil wenn du große blaue Augen hast und ein bisschen traurig bist, dann kümmern sich. Ja, das ist ja auch was, was quasi automatisch passiert. Das lernen wir gar nicht so bewusst, sondern wir merken einfach, okay, wenn wir Mädchen sind, wenn wir weinen und wenn wir traurig sind, dann kommt irgendwer und erfüllt unsere Bedürfnisse. Und dann machen wir natürlich immer mehr und mehr von dem. Also ich kenne das von mir selbst. Ich habe ganz, ganz lange nicht unterscheiden können, bin ich traurig oder wütend, weil ich automatisch geweint habe, weil ich wütend war. Also es war auch ein Teil von diesem Prozess. Und das ist eben in der Arbeit, wenn ich Frauen sage, wo ich merke, da kommt die Wut und wo ich merke, in der Session, da baut sich die Wut im Körper aus. Und wenn ich die dann dazu anleite, die Wut auszudrücken, durch nur, sage ich jetzt mal, Kleinigkeiten wie die Fäuste ballen oder atmen oder tönen. Also ja, Tönen ist der Ausatmung einen gewissen Ton zu machen. Das ist schwierig. Das ist wirklich auch, wenn du mit Leuten arbeitest, mit denen du nicht zum ersten Mal arbeitest, die zu dir als Practitioner ein gewisses Vertrauen haben, die sich sicher fühlen in deinem Raum, dass die oft wirklich Töne von sich geben, ist mit einer ganz, ganz hohen Schamschwelle verbunden. Glaubt gar nicht, wie schwierig das ist.
Ja, doch,
Und
kann ich mir
umgekehrt
vorstellen.
natürlich auch, um jetzt auch die Männer auch ein bisschen in Schutz zu nehmen. Da sehe ich auch eine traumatisierte Gesellschaft oder Generation eigentlich von Männern, die denen erklärt wurde, dass Indianer ja keinen Schmerz spüren und dass man nicht weint. Und die auch rumlaufen, dermaßen unverbunden, alles
Absolut.
quasi runtergedrückt haben. Und dann eben, warum sind so viele Männer da draußen so wütend? Warum haben so viele Männer Aggressionsprobleme? Weil da drunter diese Traurigkeit liegt, die nicht gesehen wurde, die nicht gelebt werden darf.
Ja, ganz, ganz genau. Also das, dieses Patriarchatsding, da leiden ja auch die Männer drunter, weil sie sind von ihren Emotionen noch viel stärker abgekoppelt als wir Frauen. Ja? Klar, das
Genau.
System hat natürlich ein paar Goodies für sie da bereit, aber natürlich nur, wenn sie in der Lage sind, ihre Emotionen so im Griff zu haben, weil es geht ja hier um Macht. Und es geht daran, auch Macht zu ergreifen. Das geht, da sind die Emotionen ja im Weg. Da wird man ja lächerlich gemacht mit. Ja? Und dann ist man kein Mann, ist man ja ein Mädchen. Ja? Absolut.
Aber auch da gibt es einen Shift, kann ich feststellen. Also vielleicht liegt es auch natürlich an der Bubble oder an den Sphären, wo ich mich bewege, aber gerade außerhalb davon. Also ich habe viele, also wie gesagt, ich bin jetzt Anfang 40, ich habe viele Männer kennengelernt im letzten Jahr, in den letzten ein, zwei Jahren, und gedacht so, boah, was ist da los? So um die 30,
Ja,
35. Also jetzt zu jung quasi, um
ich weiß.
für mich als Partner in Betracht zu kommen, wo du denkst, boah, und die eben auch gar nicht so mit dieser spirituellen Arbeit irgendwas anfangen können, aber die trotzdem, warum auch immer, was da einfach passiert ist in der Gesellschaft oder in der Erziehung, die verbunden sind mit sich, die aus ihrer, die sichere, eine sichere Masculinität ausstrahlen,
Absolut.
die wirklich eben verbunden sind mit sich und ihren Emotionen, die auch quasi die Emotionen der Frau oder des Gegenüber halten können, einfach aus einer Natürlichkeit heraus, ohne jemals vielleicht ihr auf irgendeinem Retreat gewesen zu sein, ohne jemals irgendein Trauma-Release gemacht zu haben. Also da passiert irgendein Shift. Ich kann noch nicht ganz festmachen, wo der liegt oder wo der seinen Ursprung
Interessant.
hat, aber
Ja,
da
ja,
passiert
ja.
was.
Passiert was, ne? Ja, man hat schon andere Vorbilder. Also ich meine, ich merke, es ist ein radikaler Shift, weil wenn ich bedenke, mit welchen Filmen ich noch groß geworden bin, ja, Filmen, Büchern, Einflüssen, so, das war noch mal eine ganz andere Gehirnwäsche, würde ich fast sagen, als die Mädchen heute. Das ist schon sehr viel differenzierter und auch etwas breit gefächerter. Ich würde jetzt, ne, wir haben zwar immer noch so ein bisschen die Bubble, ne? Aber da würde ich dir zu 100%, zu 100% unterschreiben. Aber zum Thema Wut, was würdest du denn den Frauen, was würdest du Frauen raten? Oder was gibt es irgendwie vielleicht auch mal so eine Technik oder ein Hack, wo wir unsere Wut auch mal lernen oder üben können, rauszulassen? Also ist das so Das
Also
denke
gibt es grundsätzlich, wenn man sich ein bisschen umschaut, also gerade bei euch in Deutschland gibt es ja einige, die ähnliche Dinge anbieten wie ich. Also es gibt mittlerweile schon Retreats, es gibt Wut-Workshops, wo man so ein bisschen sich mit seiner Wut verbinden kann. Und da gibt es gibt einfach Techniken, wo man einfach auch mal tief atmen hat, einfach mal vielleicht auch in eine gewisse Emotion oder eine gewisse Musik reingeht und vielleicht auch anfangs mal versucht, diese Wut jetzt wirklich, sage ich jetzt mal, artifiziell zu erzeugen. Ja, also das ist natürlich, kannst dich in einer Einzelsession, kannst du dich wirklich tief verbinden mit dem, was wirklich hochkommt. Man kann auch den umgekehrten Weg gehen, also dieses einfach ja, mal rauslassen, mal wirklich versuchen, wie kannst du schreien? Kannst du aus dir so einen Ton erzeugen? Kannst du dich in dramatische Posen werfen? Kannst du vielleicht auch mal, keine Ahnung, es gibt diese Videos oder Techniken, wo du rüttelst, wo du ein Kissen schlägst oder was auch immer. Also einfach versuchst, diese Energie zu erzeugen. Und was aber wichtig ist, finde ich grundsätzlich, auch in der ganzen Arbeit, die ich mache, ist, dass wir die Emotionen immer nicht nur rauslassen wollen, also nicht einfach nur kathartisch explodieren lassen wollen, sondern schauen, wenn die Emotion mal da ist, ja, wenn die sich dies quasi zeigt in ihrer vollen Breite und entladen darf, was passiert danach? Also wenn ich in so eine Technik reingehe, okay, und mich mal mit der Wut verbinde, die Wut auch wirklich körperlich rauslasse, über Bewegung, über Atmung, über Tönen, dass ich danach in eine Ruhephase gehe und schaue, was kommt dann? Und dann können unterschiedliche Dinge kommen. Dann kann zum Beispiel vielleicht eine Traurigkeit hochkommen. Dann kann aber vielleicht auch so ein Gefühl von Kraft und von, das bin ich, das ist mein Raum. Ja, also da gibt's schon gewisse Embodiment-Techniken, nennt sich das, wo man das einfach auch üben kann. Auch einfach im Alltag zusammen. Das bin ich, das ist mein Raum.
Toll. Ja, ich denke, ich bin auch der Meinung, wir haben das viel zu wenig. Ich kenne zu wenig wütende Frauen. Es ändern sich langsam, diese Rollenbilder, die ändern sich langsam, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Ja.
Ja. Und es ist auch noch immer eine Challenge, also meine ganz persönliche Challenge. Ich kann gut weinen, ich kann den öffentlichen Raum, ich bin zuletzt auf dem Flughafen gestanden und habe eine traurige Nachricht bekommen und dann rinnt es einfach aus. Und es ist mir ganz egal, also auch, ob die Leute schauen oder nicht. Meine persönliche Challenge ist noch immer mal irgendwo einen Wutanfall zu kriegen auf dem Flughafen oder im Supermarkt.
Ich muss leider
Hab ich
zugeben,
mich selbst noch nicht drüber getraut.
also ich habe das seitdem, also ich weiß nicht, ob das, also mir ist das richtig bewusst geworden, seitdem ich Mutter bin. Also ich habe da manchmal, ich habe einen autistischen Sohn und es gab da so manchmal Situationen. Es gab einmal eine Situation, da hat mir jemand den Behindertenparkplatz weggenommen, beziehungsweise ich wollte rückwärts einparken und er hat irgendwie gedacht, was will diese Frau, die ist doch nicht behindert. Das sehe ich ja doch an, dass sie nicht behindert ist, ne? Dass ich ja ein Kind da hinten auf dem Rücksitz hat er irgendwie nicht. Dann hat er versucht, den von vorne den Parkplatz zu blockieren, hat die ganze Zeit gehupt, ich solle abhauen oder ich solle ihm meinen Ausweis zeigen. Immer wieder, ah, zeigen Sie mir den Ausweis. Und wir uns gegenseitig angehupt, ich von vorne weg, da, und er von, zeigen Sie mir den Ausweis, ich von wieder von vorne, jetzt yeah, da, nein, zeigen Sie mir den Ausweis, hup, 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 alle am Schreien. Und ich bin dann ausgerastet und habe diesen Parkausweis genommen, bin zu ihm hin und habe an diese Windschutzscheibe immer wieder geknallt. Hier ist mein Ausweis. Und dann habe ich ihm noch ziemlich
Großartig.
fiese, sehr abwertende Schimpfwörter, die sich auf seine Körperfülle bezogen, an den Kopf geknallt. Und dann schrie er zurück, ich zeig dich an, ich zeig dich an, zeig mich an. Und ich wieder darauf, ge ich war, also mein Herz war auf 180, der ist dann auch rausgefahren. Aber ich war den ganzen Tag, ich war nur so. Zzz, zzz. Und auch das nächste war dann wieder, mein Sohn im Aldi kriegt einen hysterischen Anfall wegen irgendwas, ein Overload, ja, zu viel hat gepiepst, da waren wieder irgendwelche zu viele Automaten und alles. Und der kriegt einen Anfall und schreit rum. Und so ein Opa hat sich, mal wieder so ein alter Mann hat sich beschwert, ne? Ich hätte meinen Sohn nicht im Griff und so, ne? Ob der jetzt mal aufhören könnte zu heulen. Und dann bin ich da an der Kasse auch so ausgerastet und habe den so übelst beschimpft, dass am Ende die Kassiererinnen eingeschritten sind. Es gab fast eine Massenschlägerei und am Ende hat der Typ Hausverbot bekommen, ja. Also es ist,
Okay.
also ich habe so leichtes Eskalationspotenzial, insbesondere wenn es dann auch um meinen autistischen Sohn geht, ja.
Ja,
Also.
das spricht schon mal grundsätzlich für dich, was es dann vielleicht in solchen Situationen braucht. Und das auch wieder, um so ein bisschen den Bogen zu schließen, ist dann eben auch eben eine gewisse Art der Koregulation. Also eben nachdem dieses Ganze da sein darf, eben auch versuchen, das wieder ein bisschen, ja, dass entweder jemand anderer da ist oder was du sicher auch von deinem Sohn kennst, der das Ganze koreguliert, der einfach auch dem Nervensystem auch wieder hilft, quasi sich wieder einzutunen.
Ja,
Wichtig ist
der
aber,
kann
dass wir,
das. Ja, der kann
wichtig
das. Er
ist
ist
aber,
dann auch
dass
wieder,
wir
ja.
Zugriff haben auf diese Emotionen
Ja.
und die ein bisschen so integrieren können, dass wir nicht sagen, so Wut, was ist das, kenne ich nicht.
Na,
Ist,
genau. Die Kinder, die haben das so drin. Die sind da 10 Minuten, ist dann wieder alles vorbei, während ich noch total das Herz flattern habe, noch den ganzen Tag. Ja, und das erstmal für mich verarbeiten muss, was da passiert
genau,
ist.
das ist aber
Aber.
auch ein schönes Stichwort, weil grundsätzlich fließen so Emotionen durch. Also es gibt auch Studien, die sagen, so eine richtig authentische Emotion hat ihren Peak nach 90 Sekunden und danach flacht sie auch wieder ab. Und das ist eben was Kinder ganz natürlich haben. Die können das durchlaufen lassen und das ist das, was ich in meiner Arbeit mit Menschen wieder lerne, in die Emotion reinzugehen, die durchlaufen zu lassen, während sie in sicheren Rahmen gehalten werden und danach zu schauen, okay, was mache ich jetzt damit? Was macht das mit mir? Und was liegt da vielleicht drunter oder was darf daraus entstehen?
Wahnsinn. Ja.
Weil du deinen Sohn an.
Ach so, ich wollte nur sagen, also da, ich glaube, da habe ich irgendwie gelernt, ich glaube auch so eine Mutterschaft, die macht dann auch ein bisschen was mit einem. Wenn man einmal so paar Presswehen durchgemacht hat, dann hat man auch kein Problem mehr, irgendwie seine Wut vielleicht rauszulassen. Ich weiß. Aber was ich noch, jetzt so gerne so ein bisschen um den Bogen zu spannen, wir haben ja noch ein paar Minuten, würde ich gerne noch mal eben auf deinen Retreat eingehen, weil ich, das klingt
Oh.
nämlich auch sehr spannend. Wir haben schon nach Flüge geguckt, ich und Martina, ja. Wir haben ja die bosnischen, ja, ich hoffe, vielleicht klappt es. Die bosnischen Pyramiden, ich war ja schon da, habe ich dir erzählt, aber ihr habt ja was ganz Großartiges vor. Deswegen würde ich dich doch bitten, das mal ganz knapp auch zu umreißen, weil ich finde das nämlich auch sehr, sehr spannend, das Thema. Ja, weil ihr habt einen
Sehr
Retreat
gerne.
vor.
Ja, also für das nächste Jahr, für Juli. Um genau zu sein, 2025 habe ich gemeinsam mit einer Freundin und Kollegin einen Retreat geplant, an ganz besonderen Ort, wie ich finde, also die Pyramiden in Bosnien. Kennt noch nicht jeder, also kommt dann oft die Frage, so wie Pyramiden in Bosnien. Ja, gibt es, ja, kann man googeln. Und was unumstritten ist, also diese Herkunft dieser Pyramiden, da gibt es ja auch verschiedene Theorien dazu, wie bei ganz vielen Dingen im Leben. Was aber unumstritten ist, ist, dass dort Energien gemessen werden von bis zu 28.000 Hertz, die dort aus diesem Berg kommen oder aus dieser Pyramide kommen. Und es gibt nachweislich nur ganz, ganz wenige Orte auf der Welt, die so hoch schwingen.
Wahnsinn.
Und wir haben uns gedacht, dass das einfach. Ich kenne Menschen, die einfach nur dort waren, ja, das besichtigt haben, dort gewandert sind und die zurückgekommen sind und gesagt haben, nur die reine Präsenz dort hat was mit ihnen gemacht. Und dann war unsere Idee, okay, was passiert, wenn du die Arbeit, die wir machen, die Arbeit mit Emotionen, die Arbeit mit dem Nervensystem, wenn du diese hochfrequente Arbeit an einem hochfrequenten Ort machst? Also ich glaube, das potenziert sich ganz schön. Deswegen haben wir diesen Retreat auch den Namen Quantum Code gegeben, weil wir auch ja, sagen wir, arbeiten quasi mit diesen Energien und auch in den Quantenfeldern. Ja, das ist auch was wieder, um den Bogen zu schließen. Wir bewegen uns alle in Energiefeldern, in sogenannten morphogenetischen Feldern, wo wir alle bis zu einem gewissen Grad verbunden sind. Und wenn wir quasi das nutzen, auch in einer Gruppe zu arbeiten, Gruppenenergie hat auch immer was, ja, sehr Kraftvolles.
Total.
Genau, und deswegen haben wir uns gedacht, warum machen wir nicht einen Retreat bei den Pyramiden? Und wir verbringen tatsächlich 5 Nächte in einer Lodge direkt am Fuß der Sonnenpyramide in Bosnien, direkt in der Nähe vom Flughafen Sarajevo. Also Anfahrt und Anreise ist ganz, ganz easy. Und dort verbringen wir dann also 4 reine Retreat-Tage plus Anreise- und Abreisetag. Und haben da wirklich einiges vor. Wir werden da den Fokus richten, so ein bisschen eben auf diese Kraft. Wir arbeiten mit Kundalini-Yoga und erwecken quasi so diese Kundalini-Energie, die auch eine sehr weibliche Energie ist, aber auch bei Männern vorhanden. Ich arbeite dann mit Spinal Attunement, mit dieser Technik, die auch wirklich das Nervensystem, sage ich jetzt mal, attached direkt über die Wirbelsäule. Ich arbeite mit Techniken aus Emotional Release, also auch wir verbinden uns dort mit den unterschiedlichen Körperzentren, mit den unterschiedlichen Emotionen. Und ich glaube einfach, dass das ganz, ganz toll wird. Und ich freue mich. Also wir haben 10 Plätze. Ich freue mich über jeden, der einen dieser Plätze füllt.
Also das Einzige, was mich daran hindert, ist die Tatsache, dass ich mit den Kindern und mit Urlaub und mit Ferien, dass das immer so eine Organisationsgeschichte ist. Ansonsten würde ich es sofort machen, denn ich war schon an den Pyramiden und es ist auch ein Thema, was immer stärker aufgenommen wird und auch, glaube ich, kommen wird. Es wird von Jahr zu Jahr auch mehr Besucher und es ist auch noch nicht so übergehypt. Es gibt so ein paar Energieorte, die sind eigentlich noch so kleine Geheimtipps. Und
Das ist noch
dazu
ein
gehört.
bisschen Geheimtipp und das wird sich die nächsten Jahre ändern. Also
Das
ich bin
wird,
viel am
ja.
Balkon unterwegs. Ich mag die Energie extrem. Also ich finde, das hat ganz eine eigene Energie. Sehr lebendig, sehr
Ja,
echt,
ja,
sehr
ja,
authentisch.
ja. Ja,
Und
total. Ja, das stimmt schon.
es wird sich aber auch ändern. Also ich befürchte, in 10, 20 Jahren von jetzt ist es auch kommerziell und überlaufen. Also wir haben jetzt schon, wir wollten es ursprünglich um die Sommersonnenwende im Juni machen und haben uns das ganz toll vorgestellt. Und dann haben uns die Betreiber dieser Lodge, wo wir sind, gesagt so, nee, kommt lieber im Juli, weil zur Sommersonnenwende ist hier schon Halligalli und einfach
Echt?
viel muss ja.
Wahnsinn. Ja, da habe ich ja Glück, weil ich möchte zur Sommersonnenwende ja am Matronentempel ein Event machen.
Oh.
Dann ja, passt das ja. Ne? Dann kann sich das. Nee, aber das machst du auch mit deiner Partnerin zusammen, mit der du auch auf der Body, Mind and Soul warst, ne? Oder?
Nee, nee,
Ah
nee.
ja.
Auf der Body, Mind and Soul habe ich Jasmin unterstützt. Das ist eine ganz liebe Kollegin von mir, die auch die Emotional Release-Ausbildung gemacht hat. Und für dieses Retreat habe ich mir ganz bewusst jemand anderen ausgesucht, quasi ein bisschen auch ein Counterpart zu mir. Olga Oberländer, die arbeitet sehr auch ganz viel eben so mit weiblicher Energie, macht ganz viel Frauenarbeit und eben auch dieses Kundalini-Yoga, dieses Kundalini-Awakening, weil ich gesagt habe, ja, ich möchte einen zweiten Part am Retreat haben, der eben quasi schon
Ja.
die Voraussetzungen schaffen kann, weil ich sage, wenn du diese Energie offen hast, mit Kundalini-Energie arbeitest, bist du viel, viel zugänglicher für all die anderen Techniken, mit denen ich dann arbeite.
Super. Also es klingt super spannend. Ich bin jetzt schon ein großer Fan davon. Und wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich, also wenn ich das irgendwie hinkriege,
Ich
werde ich
würde mich
daran,
so freuen.
ja, ich will das auch. Meine Schwiegermutter wird natürlich nicht begeistert sein, ja, weil ich soll sonst nie in Bosnien besuche. Und wenn ich dann ausgerechnet dann da zu den Pyramiden hingehe und dann nicht. Aber das muss dann sein. Und natürlich, die sind ja auch so christlich, ne? Also das finden die auch alles sehr suspekt, ne? Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Stück weit ihre eigene Kultur. Also ich glaube schon, dass sie sich das alles nochmal auch neu entdecken werden, was vielleicht unter diesem christlichen Deckmantel sich da noch alles befindet. Und ja, also für mich total spannendes Thema. Und noch eine Sache, du bist auf der Body, Mind and Soul im April, ne?
Ja.
Möchtest du noch kurz noch ein paar
Ja.
Sätze dazu sagen und dann machen wir ein Roundup, ja?
Ja, also nächstes Jahr ist so, glaube ich, ein bisschen mein Jahr, wo ich so richtig durchstarten darf.
2025, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe.
Ja.
Wir haben ja Mitte Dezember,
Ist
ob ich es schaffe, diesen Podcast in diesem Jahr noch online zu stellen. Falls der erst rauskommt im Jahr 2025 und ihr hört die Sarah sprechen im
auch
nächsten
perfekt.
Jahr, das ist trotzdem 2025, ja.
Genau. Übrigens auch, das ist auch ein Part, den wir im Retreat machen. Olga ist auch numerologisch, also die macht auch so numerologische Soul-Readings, wo sie wirklich in quasi deine Zahlen reingeht. Und all die Menschen, die sich eben mit Zahlen und Numerologie auskennen, die sagen, dass eben 2025 für so einen extremen Shift nochmal steht und für so einen Neubeginn. Also da darf ganz viel Altes gehen und ganz viel Neues entstehen. Genau, und ich bin, wie du schon gesagt hast, ich darf auf der Body, Mind and Soul auf Mallorca dabei sein. Im April findet die statt. Als Speakerin auf der Bühne. Neben ganz, ganz großen Namen wie Rüdiger Dahlke zum Beispiel. Also, das ist schon auch für mich eine große Nummer und ich freue mich sehr. Ja, und ich darf sprechen über in der Basis die Themen, über die ich mit dir heute gesprochen habe, nämlich wie, ja, in welcher Gesellschaft leben wir? Wie setzt sich Trauma im Körper fest? Was kann man machen, um mehr Zugang zu sich selbst zu bekommen? Welche Techniken gibt es, um mit sich selbst in Verbindung zu treten? Also das ist so ein bisschen meine Mission, auf der ich gerade bin. Und ich nutze jedes Mikrofon und jede Bühne, die sich mir bietet, um das ein bisschen rauszutragen.
Auf jeden Fall. Das ist, ich kann es ja nur bestätigen. Ich habe es ja auch erlebt und ich glaube, wir brauchen mehr von Menschen wie dir, weil das ist einfach etwas, was uns das sind ja die Themen, die wir sonst schwierig rankommen, nur über den Kopf oder über Gespräche oder klassische Psychotherapie, wie ich finde. Aber gut, who am I to judge? Ich bin jedenfalls da ein ganz großer Fan. Also ich danke dir sehr für dieses Gespräch und dass du uns so ein paar kleine Appetithappen hier schon mal reingeworfen hast. Alles Weitere zu dir und zu deiner Arbeit und auch zu den Retreats werde ich in den Shownotes verlinken, sodass man da ganz schnell
Super.
hinkommt. Auch deine Instagram-Page, das pflegst du ja auch sehr lebendig und da kann man ganz leicht mit dir Kontakt aufnehmen, ja?
Jederzeit. Ich freue mich.
Okay. Also ich bedanke mich sehr für deine Zeit und ja, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht im Sommer an den bosnischen Pyramiden.
Das war ganz, ganz großartig.
Also, alles Gute für dich und
Danke
hoffentlich bis
dir.
bald.
Ciao.
Tschüss.
So, das war die allerletzte Folge fürs Jahr 2024. Ich hoffe, das hat euch nochmal so einen kleinen Inspirationsschub gegeben, euch auch nochmal so nachdenklich gemacht. Mich hat es auf jeden Fall nochmal, also meine Sensibilitätsfühler sind nochmal geschärft. Und der Ahnenaltar gerade jetzt, ich befinde mich ja mitten in den Rauhnächten, flackert lichterloh morgens, wenn ich mir meine Wünsche aufschreibe fürs neue Jahr. Und ja, der Großmutter sei verziehen. Ja. Sie haben alle irgendwie einen abgekriegt im Krieg, was soll ich sagen? Und damit spiele ich natürlich an auf meine Erfahrung mit Sarah und was ich da erlebt habe bei meinem Trauma Release. Es lohnt sich auf jeden Fall, das sage ich nicht nur so. Und deswegen habe ich auch Sarah eingeladen. Das hat mich so beeindruckt, ihre Arbeit. Sie macht es wirklich. Es gibt wenige Leute, ich kenne, die es so authentisch machen und so gut. Und die wirklich hinter dem stehen, was sie machen. Und es nicht nur irgendwie ein kleiner Trend ist, auf den man aufspringt. Und ich hoffe wirklich, dass ich das organisiert bekomme mit Bosnien und den Pyramiden. Und dann könnten wir uns da vielleicht sehen. Alle anderen Infos sind natürlich in den Show Notes und auch die ganzen Instagram-Accounts von Sarah. Ihr könnt euch da direkt mit ihr vernetzen und ihr auch schreiben. Und ja, und natürlich könnt ihr mich auch kontaktieren, mir Feedback geben oder mir Fragen stellen, die ich vielleicht sogar im nächsten Podcast beantworte. Jetzt erstmal heißt es, ja, guten Rückzug in die Rauhnächte und hoffentlich in 2025 in alter Frische gut rutscht gut rein und ja, hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.
Das war es für heute. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und lass sie raus, deine innere Göttin, denn auch du bist eine Göttin.